Free audio post-production by Alphonic.com. Guten Morgen, es ist Samstag, der 7. März 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Den Nachrichtenpodcast für Deutschland, der nur noch im Exil produziert werden kann. Mein Name bleibt auch dort Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt euch erhalten, die nämlich um den geringsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum müssen wir euch herzlich bitten, haltet ihr uns mit eurer direkten Spende auf Sendung Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich wähle auf jeden Fall meine bevorzugte Runde und begrüße aus Linz wieder im Nackten Niveau den Auf-1-Chefredakteur Stefan Magnet und aus Kärnten die offizielle Frühlingsvorbotin dieses Podcasts, Journalistin-Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch beiden.
Hallo und stell dir vor, ich habe die erste Wespe hier im Studio.
Sehr gut.
Grüße alle, grüße euch, hallo.
Sehr gut, sehr gut. Denn man muss sich ja auf das Schöne konzentrieren, wenn es insgesamt sonst so nicht so schön ist. Und man kann schon, wenn man genau hinguckt am Horizont, kann man schon die Osterferien erahnen. Das kann ich euch sicher sagen, weil ich darf mit den Kindern in den Osterferienurlaub fahren, ganz alleine. Ich freue mich schon drauf. Und deswegen die Frage an euch beide und Melina und Stefan, was sind eure Osterferienpläne? Habt ihr sie überhaupt und habt ihr einen konkreten Reisetipp dieser Tage? Weil man kann ja die schöne Zeit auch mit dem Nützlichen verbinden und schon mal gucken, ich habe zum Beispiel Freunde, die sind gerade nach Südamerika ausgewandert und haben weitere Reisen dahin gemacht. Und so. Habt ihr Pläne für Reisen so in Ostern oder in der nächsten Zeit, um den aufkommenden Frühling zu genießen, Melina?
Ich fahre vor Ostern eine Woche weg, weil okay. Ich bin ja nicht doof. Also wer Ostern nicht? Wegfährt, der hat ja diese Wahnsinns-Trouble überall auf den Straßen und egal wo man hinfährt. Ich fahre eine Woche früher.
Ja, das ist klug. Aber Stefan weiß, wovon ich rede. Wenn man Kinder hat, dann hat man auch Ferien. Also dann hat man Schulferien und Kita-Ferien und hat die große Freude, sie mit ganz vielen anderen zu verbringen. Wie sind eure Pläne, Stefan?
Ja, exakt. Das ist genau das Ding, dass man sich natürlich nach den Osterferien richten muss, weil ja die Kinder zu Hause sind. Wir haben tatsächlich kurz überlegt vor einigen Wochen, dass wir kurz entschlossen zu Freunden fliegen und uns etwas ansehen. Aber das haben wir jetzt wieder abgeblasen, nachdem unser Moderator Stefan Pollack in Dubai festsitzt und zur nächsten Aufnahme kommende Woche nicht kommen kann, weil hier Flugchaos überall herrscht. Haben wir gesagt, bleiben wir einfach zu Hause. Noch ist es schön, der Frühling ist ja schon da und wir begeben uns nicht in die Zuverlässigkeit der Weltlage. Das machen wir lieber nicht, wir bleiben zu Hause. Ich werde arbeiten über Ostern, aber natürlich am Osterwochenende mir frei nehmen, sofern es natürlich wieder möglich ist. Hatte ich ja auch im vergangenen Wochenende vorgehabt, bevor dann der Iran angegriffen wurde.
Tja, das ist in der Tat ein Faktor in vielerlei Hinsicht. Österreich soll ja, habe ich mir nicht nur sagen lassen, sondern auch selbst gesehen, relativ schön sein. Man kann es durch das Aushalten in Österreich, auch im Frühling. Das mit den Flügen können wir bestätigen aus unserem kleinen Team hier. Banker Hermann ist gerade unterwegs von Australien, eigentlich über Dubai nach Deutschland und das geht jetzt nicht. Also auch die Edel Airlines, die da eigentlich als beste Airlines der Welt ja immer gefeiert werden, ob das Emirates sind oder über andere, haben alle ihre Flüge kurz vorher abgesagt. Es gibt da momentan gar nichts. Man will sich auch überhaupt nicht festlegen, wann es da wie irgendwas gibt. Als Drehkreuz fällt das Ganze aus und das betrifft tatsächlich die ganze Welt, was Urlaubsplanung angeht. Wie gesagt, in die andere Richtung geht's noch. Also wer nicht starke Vorbehalte hat gegen eine Nähe zu Amerika. Wie gesagt, ich habe da jetzt mehrere Freunde, die sich nach Südamerika verholt haben, auch dauerhaft. Die haben gleich gesagt, sie kommen gar nicht mehr zurück aus Gründen. Tja, mal schauen. In der Tat, Arbeit steht reichlich an. Und wesentlicher Grund dafür, der sitzt in Washington. So wie viele Medien meldeten in der letzten Woche, eigentlich alle, kann man sagen, ist der oberste Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, getötet worden durch Angriffe der USA und Israels. Offensichtlich sehr gut vorbereitete Angriffe, denn es gelang den USA und Israel nicht nur Khamenei zu treffen, sondern auch andere Führer des Regimes, Minister und wichtige Militärs wurden getroffen und inzwischen vermeldet die USA auch in Form ihres Kriegsministers und ihres Präsidenten, dass quasi die gesamte iranische Marine bereits versenkt sei. Ja, es ging in die Richtung immer kräftig weiter. Donald Trump empfing während seiner diversen Siegesreden unter anderem auch den deutschen Kanzler Friedrich Merz, in Washington, Milena, und feierte dort nicht nur seine militärischen Erfolge gegen den Iran, sondern auch einen Ausfall gegen Spanien, das sich den amerikanischen Maßnahmen nicht anschließen wollte, und erklärte in Gegenwart von Friedrich Merz, es sei ja schließlich die Freiheit der USA, jederzeit auch gegen den Willen Spaniens, die dortigen Basen einfach zu verwenden. Es gäbe ja schließlich nichts, was Spanien dagegen tun könnte. Der deutsche Kanzler nickte, und das war eine Szene, könnte man sagen, die die Weltsituation momentan irgendwie ganz gut eingefangen hat.
Ja, was soll er auch machen, außer nicken? So, dann kriegt er gleich den Zollstock zu spüren, ja, wenn er nicht nickt. Ja, das ist die Rolle Europas, das ist die Rolle Deutschlands. In dem Moment, wo du Trump halt widersprichst, dann gibt's Ärger, wie in Spanien. Ja, weil die Spanier halt ihre Basen denen nicht zur Verfügung stellen wollen, jetzt den Amerikanern. Will Trump im Grunde ein Embargo über Spanien verhängen, und ja, gut. Aber ich meine, noch wichtiger ist natürlich dieser Krieg, und da machen sich ja sehr viele Menschen Gedanken, ja. Und bei mir ist es so, auf den ersten Blick wirkt es auf mich ein bisschen naiv zu denken, mit so ein paar Bombenanschlägen oder Bombardierungen stürzt man das Regime in Iran. Davon ist ja bislang gar nichts zu bemerken. Natürlich haben sie einen Teil der Führung ausgeschaltet, aber die Iraner sind so gut organisiert, dass sie das schon wieder aufgefüllt haben. Mhm. Ja? Also von Regimesturz ist nichts zu merken. Und immer wenn ich denke, ja, war das etwa naiv, dann denke ich auch an Julian Assanges Ausspruch zum Afghanistan-Krieg. Der sagte, das Ziel ist es, Afghanistan zu nutzen, um US-amerikanischen und europäischen Steuerzahlern Gelder zu entziehen und es einer transnationalen Elite zuzuspielen. Das Ziel ist ein endloser Krieg, kein erfolgreicher Krieg. Ja, und heute sind wir ja noch einen Schritt weiter. Es geht nicht mehr um einen Krieg, es geht um viele Kriege. Russland, Ukraine, USA und Israel gegen Iran, Israel gegen Hisbollah, Iran gegen die Golfstaaten. Ja, und es geht natürlich um noch mehr Waffen, die produziert werden. Also die großen Rüstungsunternehmen sind an der Börse natürlich hochgeschossen. Und auch ganz interessant, der Journalist Manaf Hassan, hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast, der hat mich mit seinem Post auf X daran erinnert, dass es in den USA ja die 7-Länder-in-5-Jahren-Strategie gab. Ja? Wie der ehemalige General Wesley Clark, der hat das, glaube ich, 2007 öffentlich gemacht. Und danach haben die USA nach dem 11. September beschlossen, also die Länder Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und den Iran anzugreifen. So, alle diese Länder sind geschwächt oder destabilisiert, bis auf den Iran. Ja? Und wenn der Iran auch noch fällt, dann gibt es in der Region keinen potenten Gegenspieler mehr für den Westen und auch vor allem für Israel. Dann gibt es natürlich, ich muss jetzt noch ein bisschen erzählen, weil es sind noch viele Sachen, die mir da eingefallen sind.
Ich glaube, Stefan hat auch noch ein paar Punkte.
Ja, das glaube ich ja. Okay, dann vielleicht erst Stefan und dann ergänze ich dann, wenn ich nicht weiterreden darf.
Du darfst natürlich, das Thema wird uns gewaltig begleiten. Stefan, ihr habt bei Auf 1 ja auch entsprechend aus Gründen Sondersendungen bereits dazu reichlich gehabt. Und die große Frage, Milena hat schon angerissen, ist natürlich, wie weit wächst sich das aus? Es ist bisher ja unsere Hoffnung auch gewesen, deine sicherlich auch, dass das allenfalls, wenn etwas kürzer werden würde. Es hat uns alle sehr überrascht, dass die USA tatsächlich, dass Trump tatsächlich ernst machte mit seinen Drohungen gegen den Iran. Jetzt wird bei den amerikanischen Militärs wohl schon von einem Krieg bis September gesprochen, der da kolportiert wird. Alex Jones berichtet darüber. Mittlerweile gibt es auch andere Quellen, die darüber berichten, dass das Ganze bis hin zum Einsatz von Bodentruppen wohl gehen wird. Trump versucht das etwas abzutun mit, nein, das wäre eine Zeitverschwendung, man läge schon vor dem Plan. Aber es wächst sich eben immer weiter aus. Die Reaktion Irans zieht immer mehr Nachbarländer mit hinein, europäische Länder treten mit hinzu und Israel verstärkt seine Drohung auch immer stärker. Die Sache nimmt immer weiter zu, wächst sich immer weiter aus. Etwas Kürzeres, Stefan Magnet, wird daraus nur nach aller Voraussicht sicherlich nicht werden, oder?
Ich befürchte nicht, und ich glaube, dass es auch sehr schnell die Europäer mit hineinziehen wird. Wir wurden ja schon mit hineingezogen über unsere unfähigen Führer, die ja zu diesem Krieg etwas dazu zahlen. Nach der Aufforderung Trumps bezahlen die Europäer ja auch für diesen Krieg finanziell mit ihrem Steuergeld. Und ich möchte noch mal kurz auf die Rolle von Merz im Oval Office zurückkommen. Der saß ja da wie ein Hündchen, das nun endlich wieder von seinem Herrchen gestreichelt wird. Jetzt hat er wieder die Gelegenheit zu zeigen, was er kann. Komm, pack an, hol das Stöckchen. Er hat dann gleich brav gesagt, ja, ich werde die Spanier ja jetzt weiter bearbeiten, damit sie auch mitbezahlen und damit sie auch für diesen Krieg sind. Ihm wurde zwar kein Platz im Board of Peace von Trump zugewiesen, er hat da keinen Platz bekommen, aber jetzt darf er die Drecksarbeit machen, um die Europäer kriegsbereit zu machen. Und ich glaube, die Sehnsucht von Merz, endlich wieder zu Big Brother in den Schoß kriechen zu dürfen, ist so groß, dass er tatsächlich alles bereit ist zu geben, von Geld bis hin zu einem völlig irrationalen Bundeswehreinsatz. Das wird ja dann auch von gewissen Kreisen in Deutschland beklatscht. Und deswegen, glaube ich, wird es nicht schnell vorbei sein. Das Szenario, das militärische Szenario, ist ja, dass in spätestens 2-3 Wochen sich zeigen wird, wem tatsächlich die Raketen ausgehen. Die Kriegspropaganda auf allen Seiten sagt ja, der Gegner ist schon fast am Ende. Das ist ja das Einmaleins der Kriegspropaganda, gehört ja dazu. Die Iraner sagen, den Israelis geht die Munition im Iron Dome aus und wir werden jetzt Tel Aviv dem Erdboden gleich machen. Die Amerikaner und die Israelis sagen, wir haben sie empfindlich getroffen, wie du gesagt hast, die Flotte versenkt. Wir werden sehen tatsächlich in 2-3 Wochen, wie die Lage ist. Ich befürchte nur, selbst wenn der Iran hier standhalten kann und dagegenhalten kann, dass das ja nur eine apokalyptische Option der USA und Israels hervorrufen wird, ja, weil wenn der Iron Dome leergeschossen ist, also die Verteidigungsanlage der Israelis, die den Himmel abschotten soll, dann werden die spätestens zu Massenvernichtungswaffen greifen, um eben nicht unterzugehen. Und das ist ein Szenario, das wir uns alle nicht wünschen können. Und das kann sich auch alles ganz heftig ausweiten. Man sollte nicht vergessen, beispielsweise durch die jetzt gesperrte Straße von Hormuz, die Öltransporte, die dort weggehen, treffen zum Großteil China. Und China ist natürlich ein großer Ölabnehmer des Iran und der gesamten Region, genauso wie bei Venezuela es der Fall war. Und wenn China hier sieht, dass sie für einige Wochen kein Erdöl aus dieser Region bekommen, Bloomberg hat veröffentlicht, 38% durch des Erdöls, das durch die Straße von Hormuz geht, geht nach China, ja, dann werden die mit eingreifen und es wird nicht nur bei diplomatischen Drohungen bleiben. Also das kann sich tatsächlich zu einem dritten Weltkrieg auswachsen, wie das viele Beobachter in den letzten Jahren befürchtet haben, davor gewarnt haben. Deswegen haben auch alle gesagt, es ist Wahnsinn, dort reinzugehen. Ja. Und noch ein Wort vielleicht zu dieser Regime-Change-Operation. Das war ja nur eine erste Propagandalüge, von der die USA ja jetzt gar nichts mehr wissen wollen. Das war ja sozusagen nur der Brocken, den man den Idioten hingeschmissen hat, um zu sagen, ja, schaut mal die Menschenrechte, schaut mal das islamistische Regime im Iran, wir müssen jetzt die Menschen dort befreien. Darum geht es den USA und Israel keine Sekunde. Es geht eben um strategische Kriegsführung. Aber erstaunlich, wie sehr viele Beobachter in Deutschland da drauf reingekippt sind und deswegen den Krieg plötzlich auch geil finden.
Ja, in der Tat. Entschuldigung, Stefan, ich wollte nicht.
Ja,
Stefan wollte jetzt gerade noch einen Satz sagen. Aber
ich habe angebracht.
Entschuldigung, Milena, ja, genau das in der Tat. Wie geht's denn aus? Also was soll denn danach kommen? Das ist ja die Frage, die niemand beantwortet und die auch die USA völlig offen lassen. Reza Pahlavi wurde schon vor einigen Wochen ja plötzlich und unerwartet irgendwie aus der Versenkung gezogen. Plötzlich ist der Sohn des letzten persischen Königs überall aufgetaucht und empfiehlt sich als demokratischer Führer für das befreite Volk Persiens. Es wird darüber gesprochen, dass die Amerikaner jetzt kurdische Truppen im Norden unterstützen würden, die sozusagen die Bodenarbeit für sie übernehmen würden. Aber an keiner Stelle, das bestätigt auch ein amerikanischer Kongressabgeordneter, der nach einer CIA-Sitzung wohl das offiziell sagen dürfte, ein demokratischer, sagte, es gibt keinerlei Planung des US-Apparates der Administration für die Zeit danach. Was ist denn nun der Plan? Was kann denn kommen? Wie soll das Ganze ausgehen?
Naja, also eine Marionettenregierung soll sicherlich kommen. Das hat ja Donald Trump auch gesagt. Er sagte, er wolle mitbestimmen, wer im Iran künftig regiert. Ja? Und dann hat der Westen ja auch die Kontrolle über zum Beispiel über die Meerenge von Hormuz, ja, für den weltweiten Öltransport entscheidend. Damit wäre natürlich die Achse Russland-China-Iran zerschlagen. Der Petrodollar wäre auch damit erstmal gerettet, ja? Der ja auch im Grunde angegriffen wird, auch von den BRICS-Staaten. Und es geht natürlich in erster Linie um Geld. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie auch Kollegen schreien, juhu, juhu, dieser wunderbar völkerrechtswidrige Krieg, also bei Russland großes Problem, hier keins, ne? Ist ja toll, weil dann werden die Menschen befreit. Ich wüsste nicht, wann es jemals wirklich um Menschenbefreiung ging. Es geht natürlich ums große Geld. Iran hat die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt. Bei Öl sind sie auf Platz 4. Enorme Mengen von Zink, Kupfer, Eisen, Blei, Uran kommen dazu, richtig viel Lithium und seltene Erden. Ja, das darf man alles nicht, das darf man alles nicht vergessen. Ich nehme mal an. Also, und wie gesagt, dort ist dann kein größerer Gegenspieler mehr für den Westen und für Israel. Und Stefan hat es gerade richtig gesagt. Die Chinesen sind natürlich auch ein Angriffspunkt. Erst hat man ihnen mit Venezuela einen wichtigen Öllieferanten weggenommen. Ja, also China war das, war für Venezuela das wichtigste Exportland. Der Iran jetzt, dann die Straße von Hormuz, die der Iran ja gesperrt hat. Ja, das heißt China. Ich habe mitgekriegt, dass China das schon geahnt hat nach Venezuela und auch Öl gehortet hat. Aber die haben ungefähr für 100 Tage Öl. Jetzt müssen wir uns vorstellen, die Exporte, die chinesischen Exporte machen 40% des weltweiten Handels aus, ja, der Weltwirtschaft. Wenn das zusammenbrechen sollte, weil die Chinesen nicht genug Energie bekommen, dann bricht alles zusammen. Und es ist wirklich die Frage, ob das irgendwie der Plan sein soll. Aber nochmal übrigens für alle die, die glauben, alle Iraner wollten freigebombt werden. Das ist, also das wird ja hier so, hier werden ja immer Menschen gezeigt, die jubeln. Juhu, juhu, es kommen. Also in den Medien werden Bilder gezeigt aus dem Iran von jubelnden Menschen. Ja. Die schreien, gibt uns mehr Bomben. Das ist natürlich auch relativer Quatsch. Also natürlich gibt es die, aber ich habe ein interessantes Video einer deutsch-iranischen Autorin namens Ladan Kanum gesehen. Und die sagt, glaubt nicht, was die Medien euch vorgaukeln. Die Iraner wollen keine Freiheitsbomben aus Israel und den USA und die wollen auch nicht den nächsten Schah. Also wer das will, das sei nur eine klitzekleine Minderheit. Also ich persönlich kann nicht wirklich beurteilen, was die meisten Iraner am Ende wollen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie am liebsten selber darüber entscheiden, wer sie künftig regiert.
Tja, in der Tat. So geht's mir auch. Ich kann nur empfehlen, sich gerade auch zu diesen Dingen, beispielsweise die Kommentare und Analysen Kevan Sufisiyavash und Apolut mal anzuhören. Kevan, der selbst ja einen großen Teil seiner Familie im Iran hatte und noch hat, dort bestens vernetzt ist und informiert, weist zu Recht darauf hin, dass dieser gigantische Flächenstaat mit einer extrem großen und gut trainierten Armee natürlich und einem Regime, das zu allem entschlossen ist, da es um sein nacktes Überleben kämpft, alles andere ist als ein leichter Gegner. Und dieses Szenario für die Amerikaner, das Potenzial hat, eine Mischung aus Afghanistan und Vietnam zu werden. Und zwar im Sinne der schlechtesten Teile beider Welten. Wir hoffen im Sinne der Iraner vor allem, dass es nicht so weit kommt und auch im Sinne von uns selbst, wie du schon sagtest, Milena, China wird nicht tatenlos dabei zusehen, wie seine Handelsströme dort gestört werden. Auch Russland hat schon erklärt, dass die von den USA angegriffenen Länder dort die strategischen, natürlichen strategischen Partner Russland seien. Auch das sicherlich eine Botschaft, die nicht von Vorteil ist für uns hier. Wir haben ja in Europa noch unsere eigene Kriegsfront, die immer weitergehen soll. Ich spreche natürlich von der Ukraine. Und es scheint, als ob der dortige Potentat, wenn er gerade von der Weltbühne mal etwas vergessen wird, alles tut, um wieder hinaufzugelangen. Zumindest hat es tatsächlich Unterhaltungswerte. Muss man daran erinnern, dass Zelensky ja hauptberuflicher Schauspieler ist. Jetzt hat er allen Ernstes, Stefan Magnet, sehr direkt Viktor Orban mit der Invasion gedroht. Also nur eine Handvoll seiner Soldaten, auch nicht so direkt offiziell mit der Invasion, aber Zelensky ließ sich tatsächlich nach einer Kabinettssitzung filmen, bei der er eventuell auch noch andere Substanzen konsumierte als nur Wasser. Mir erklärte, dass Viktor Orban, der ja nicht zustimmen möchte bei den weiteren, ich glaube 90 Milliarden sind es gerade, Kredit für die Ukraine, dass der ja mal Besuch bekommen könnte von ukrainischen Soldaten. Daraufhin ist die Empörung groß. Viktor Orban wies die Drohung natürlich zurück und Fico, der Premier der Slowakei, trat Ungarn gleich zur Seite und erklärte, dass das wohl nicht sein könnte, dass man durchgehen lässt. Wie ist das alles zu beurteilen? Ist das nur das Endspiel eines Mannes, der auf verlorenem Posten steht oder tatsächlich etwas Ernstzunehmendes in der zerstrittenen EU?
Ja, ich denke, dass sich Zelensky wieder einmal maßlos selbst überschätzt und er nimmt sich eben das heraus, was wir ja seit Januar in der Weltpolitik beobachten. Donald Trump stellt sich hin und sagt, ja, uns gefällt nicht, wer in Venezuela regiert, dann führen wir mal über Nacht den Präsidenten, knallen alle nieder, die ihn beschützen. Wir kommen mit dem Iran bei den Atomverhandlungen nicht weiter. Oder doch, wie man ja jetzt erfahren hat, war der Iran ja bereit, keine Atomanreicherung vorzunehmen nach den Verhandlungen in Genf. Egal, wir greifen die trotzdem an und wir schicken Raketen. Und so ähnlich könnte das Zelensky jetzt für sich umleiten und sagen, ja, und wenn Orban hier nicht spurt und mir die Gelder freigibt, denn durch Orban werden sie ja momentan blockiert, dann drohe ich ihm mal mit ein paar Mann, die ungarisches Grenzgebiet einnehmen. Das ist ja der ständige Konflikt, weshalb auch Ungarn kategorisch gegen den Ukraine-Krieg ist, weil natürlich zu befürchten ist, dass es die Nachbarregionen wie unter anderem Ungarn, wo es ja auch historische Streitigkeiten mit der Ukraine gibt, treffen könnte. Aber man kann nur hoffen, dass sich dieses Vorbild der Weltbühne nicht weiter fortpflanzt. Dann könnte nämlich nach diesem Muster auch Putin einfach irgendwann mal entscheiden, wir eliminieren den Zelensky und dann ist Ruhe. Das haben die ja bis jetzt nicht getan. Also bei aller Kritik an diesem endlosen Krieg in der Ukraine haben die Russen nach wie vor nicht Kiew in Schutt und Asche gelegt und sie haben nicht Zelensky entführt oder wie Chamenei eliminiert. Also das muss man jetzt noch sehen. Aber wenn das natürlich Schule macht und weiter eskaliert, dann ist es tatsächlich ja die Welt, die so funktioniert nach dem Gesetz des Stärkeren. Und in Zeiten von Massenvernichtungswaffen kann es ganz schnell vorbei sein.
Tja, ja, es geht ja bei diesem Streit Ukraine-Ungarn um diese Druzhba-Pipeline. Also durch diese Druzhba-Pipeline bekommen ja Ungarn und die Slowakei Öl aus Russland. Und dann hat Zelensky gesagt, ui, die ist so schwer beschädigt, ihr könnt kein Öl mehr bekommen. Das glauben weder Slowakei noch Viktor Orban glaubt das.
Komisch.
Ja, nicht mal die EU glaubt das, dass sie so schwer beschädigt ist. Die EU hat nämlich jetzt Zelensky aufgefordert, Druzhba so schnell wie möglich wiederherzustellen, dass wieder Öl nach Ungarn und in die Slowakei fließt. Natürlich wegen der 90 Milliarden, die Orban deswegen ja stoppt. Und ich denke, Zelensky würde das gerne weiter verzögern. In Ungarn wird ja am 12. April gewählt. Ja? Und hohe Energiepreise sind natürlich nie ein Pfund für die Regierung. Das ist auch klar. Also Orban ist stinkig und der Slowake Fico ist ihm jetzt beigesprungen und hat gesagt, also wenn das so weitergeht und wenn Zelensky einfach so solche Drohungen aussprechen kann, ja, ohne dass die EU da größer reagiert, dann werde auch er gegen die 90 Milliarden stimmen. Ja. Schön ist übrigens, dass er die Leute konkret angesprochen hat. Er hat also von der Leyen als Präsident der Europäischen Kommission angesprochen, dann den Präsident des Europäischen Rates und dann hat er gesagt, und auch die sogenannte EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas. Ja. Also das heißt, das zeigt, wie viel Fico zumindest von ihr hält. Aber was auch ganz interessant ist, was gestern passiert ist, ich habe es zuerst gelesen bei dem Journalisten Richard Schmidt, dass die ungarische Regierung einen Gold- und Geldtransport von der Raiffeisenbank von Österreich in die Ukraine gestoppt hat. Und darin 40 Millionen Euro und 9 Kilo Gold. Ja? Und jetzt haben die Ungarn 7 Security-Mitarbeiter auf ukrainische festgenommen. Und die ungarischen Behörden geben außerdem an, dass allein in diesem Jahr mehr als 900 Millionen Dollar, 420 Millionen Euro und 146 Kilo Gold durch Ungarn in die Ukraine transportiert wurden. Und da fragt man sich natürlich, also so viel Bargeld und Gold, warum und für wen? Ja?
Ich hätte da so einen Tipp. Also da wäre ich bestimmt nicht der Einzige, der den hat, diesen Tipp. Ja, in der Tat, während das alles weitergeht, da, und ich bleib dabei, ich versuche ein bisschen Frühlingspositivismus reinzubringen, nicht Positivismus, sondern positive Aussicht. Positivist muss man eh sein. Während das passiert, während diese Kriegsrommeln immer weitergehen, da passiert in Deutschland was Beachtliches, was gleich zwei Dinge zeigt. Nämlich erstens, dass nicht jeder mitmacht und dass zweitens Verweigerung gegen Krieg keine primär rechte, liberale, konservative oder sonstige Haltung ist, sondern auch Linke dazu fähig sind. Die Junge Welt berichtet, dass mehr als 50.000 Jugendliche beim bundesweiten Schulstreik gegen die Drohwehrpflicht antraten und demonstrierten und dabei skandierten Friedrich Merz an die Front und Friedrich Merz leck meine Eier. Für Friedrich Merz, leck meine Eier, wurde dann ein Teilnehmer der Demo vorübergehend von der Polizei festgenommen. Er hielt ein Schild hoch mit dieser Aufschrift. Das sei wegen Beleidigung offensichtlich verfolgungspflichtig, sagte die Polizei. Und dann untersagte die Berliner Polizei nach Auskunft der Jungen Welt den Demo-Teilnehmern diese Parole, Friedrich Merz, leck meine Eier, ich will sie nochmal klar machen, dass jeder sie auch hört, diese Parole auf der Demo zu skandieren. Nun, Stefan Magne, der Grund könnte natürlich sein, dass Friedrich Merz nicht irgendwas zum den man gemacht haben möchte, was er selbst gar nicht besitzt. Das ist schmerzhaft, da möchte man nicht dran erinnert werden. Aber es zeigt ja auch, wie unfassbar dünnhäutig das deutsche Regime geworden ist bei einer Schülerdemo, eine so, ich würde mal eher sagen, harmlose Vulgarität nicht mehr ertragen zu können.
Das Regime hört ja von den ganzen Jubelpersern, um nochmal einen Rückgriff auf den Iran zu machen, ja ständig nur, wie toll sie sind. Und der Führungsstab ist ja eingebettet in eine ganze Armee von Speichelleckern. Also an dieser Stelle, Friedrich Merz, leck meine Eier.
Vor Ostern. Ne?
Genau. Und ich bin wirklich der Meinung, dass... Ja, wir haben es gesehen bei Schwachkopfsagern, wir haben es gesehen bei unzähligen anderen Eskalationen des deutschen Verfolgungsregimes, dass Türen eingetreten werden gegen Rentner, gegen Leute, die auf Facebook etwas Falsches, vermeintlich Falsches geschrieben haben. Sie sind dünnhäutig, weil sie wissen, dass sie keine Erdenhaftung, Bodenhaftung mehr zum normalen Volk haben. Und sie werden da sich darauf einstellen können, trotz aller Drohungen, dass sie in Zukunft noch sehr viel mehr zu hören bekommen. Und es ist, glaube ich, auch an den Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, hier nicht einzuknicken und den Leuten zu sagen, berechtigte Kritik, auch wenn sie hart ist, das muss ein Politiker schon aushalten, auch im besten Deutschland aller Zeiten.
Tja, ja, übrigens, Martin Sonneborn, also der Satiriker im EU-Parlament, hat sich zu diesem Eierleck-Skandal auch geäußert. Der hat gesagt, was soll der Quatsch? Merz hat doch in Washington ganz offen Eier geleckt. Und da hat er natürlich recht. Ich möchte an dieser Stelle übrigens alle Menschen aufrufen, nicht nur die in der Öffentlichkeit stehen, sondern alle, sich nicht einschüchtern zu lassen.
Ach so, ich dachte zum Lecken an. Ja, gut.
zum Lecken von Eier. Ihr könnt mal, du, Paul, wenn du magst, du kannst machen, was du möchtest.
Also, nein, ich dachte, du rufst die Menschen dazu auf, das zu tun. Ach so. Also, ich dachte, das war ein Freizeitgestaltungshinweis.
nein. Also bitte knickt nicht ein, weil wenn wir alle still werden, nur weil sie uns bedrohen, dann... Tja, dann wird das Wirklichkeit.
Ja, in der Tat. Und dass Sie das nicht mögen und davor auch große Sorge haben, beweisen Sie uns diese Woche auch wieder kräftig und blamieren sich dabei dann zusätzlich nach Kräften. Wir alle kennen inzwischen Daniel Günther. Das ist jener Grünextremist, der in der CDU, erstaunlicherweise, in der CDU ist ein Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes. Der hat nun gefordert, Antisemitismus stärker unter Strafe zu stellen. Antisemitische Straftaten müssten stärker verfolgt werden. Und Günther meint damit nicht etwa tatsächlich Straftaten wie Gewaltdelikte oder Sachbeschädigung oder andere, sondern nein, Hassbekundungen gegen Israel oder Juden sollen als besonders schwerer Fall der Volksverhetzung bewertet werden. Und Stefan Magnet, gemeint sind natürlich wir alle drei hier sowieso, weil Kritik an Israel ist im Zweifelsfall Antisemitismus nach dieser Logik und Hassbekundung als Verbrechen, das zielt recht deutlich auf ein Meinungsverbrechen, was man ausweiten möchte, ist doch recht vielsagend, dass Sie offensichtlich dieses Einfallstor dann noch sehen. Also Sie scheinen doch anzutreten, jedes bisschen an Kritik da komplett tot machen zu wollen. Und auch in Italien sieht man ja mittlerweile Bewegungen in diese Richtung. Kritik an Israel ist jetzt automatisch immer Antisemitismus.
Ja, in Italien wurde diese Woche ein Gesetzesentwurf diskutiert, ausgerechnet unter der Rechtsglobalistin Meloni, ich nenne sie ja nur mehr Rechtsglobalistin, die zwar ständig rechts blinkt und irgendetwas gegen Ausländer sagt, aber in Wahrheit dann reinste NATO-Propaganda und US- und Israel-Propaganda betreibt und das auch in der Regierung so umsetzt. Es soll jede Kritik an Israel als Antisemitismus gewertet werden. Jetzt muss man sehen, wie sich das dann tatsächlich ausgestaltet. Aber auch der entsprechende Günther-Vorstoß in Deutschland ist ja ganz klar in die Richtung, man soll Israel nicht mehr kritisieren dürfen, selbst wenn sie in Gaza einen ganzen Landstrich mit 10.000 Menschen platzwalzen, selbst wenn sie einen Angriffskrieg auf den Iran fahren. Man darf einfach das nicht mehr kritisieren, das ist ja deren Intention. Natürlich ist das so ein Vogelstrauß-Denken, ich stecke meinen Kopf in den Sand und will rundherum nichts hören. Die deutsche Politik schafft das ja wunderbar, die bestellen dann den iranischen Botschafter ein und maßregeln ihn, weil die sich verteidigen. Ja? Also das ist ja unerhört. Ja? Aber kein Wort der Kritik, man kann ja zum Beispiel sagen, ich kenne ja Kollegen aus den Alternativmedien, die sagen, wir stehen nach wie vor an der Seite der USA, wir stehen auf der Seite Israels, sie haben ein Existenzrecht, natürlich haben sie ein Existenzrecht, wird ja kein Mensch, vernunftbegabter Mensch bestreiten, aber die stehen nach wie vor auch in diesem Krieg an der Seite dieser Kräfte, aber sie sagen natürlich, verstoßen sie gegen Völkerrecht, wenn sie einen Angriff nicht ankündigen, wenn sie während laufender Verhandlungen reinbomben. Aber es ist immer die Art und Weise, wie kommuniziert man etwas, was tut man denn? Und wenn Sie jede Form von Kritik untersagen wollen, ist das vollkommen verrückt und totalitär und es zeigt, welchen Geisteskind Sie sind. Und wir sollten nie vergessen, in der Corona-Zeit wurden ja Leute, die einen Stern getragen haben mit ungeimpft, auch als Antisemiten bezeichnet, obwohl natürlich die Intention eine ganz andere war. Leute wurden verurteilt, zu Haftstrafen und Geldstrafen verurteilt. Der Deutsche Verfassungsschutz hat festgestellt, dass jeder, der das Wort Globalist benutzt, eigentlich eine antisemitische Chiffre verbreiten würde. Ja, sie wollen ja natürlich, das ist ja so gerade bei den Deutschen einprogrammiert, dass Antisemitismus das Schlimmste ist, was es nur geben kann. Und tatsächlich echter Judenhass ist ja auch abzulehnen, ist ja unbestritten. Aber alles, was irgendwie regimekritisch sein könnte, gegen Krieg zum Beispiel, das soll antisemitisch sein. Und dann wollen sie mit dem deutschen Schuldkult kombiniert Gesetze schaffen, damit man alle Kritiker aus dem Weg räumen kann. Es wird in die Richtung gehen, auch Kriegskritiker aus dem Weg zu räumen mit diesen Argumenten. Ja. Es wird völlig verrückt werden, das prophezeie ich.
Das ist ja jetzt schon so. Also wenn du gegen diesen Krieg bist, bist du Antisemit. Das habe ich jetzt persönlich am eigenen Leib erfahren. Und wir sehen es bis in die vermeintlich freie Presse hinein. Die Junge Freiheit erklärt, ausgerechnet vor einem möglichen Sturz des islamistischen Regimes im Iran agiert die AfD an der Stimmung vorbei. Damit verspielt sie nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern auch Sympathien. Aha. Und natürlich sekundiert News. Julian Reichelt ist vollkommen in seinem Geifer ertrunken. Der ruft jetzt oder erklärt jetzt, dass die Tötung von Terroristen im Interesse Deutschlands sei und wir alle völlig ausnahmslos an der Seite Israels stehen müssen. Also dieser Wahn geht in weite Teile vermeintlich freier und unabhängiger Medien hinein und da alles Antisemitismus, Milena. Wer das kritisiert, der ist Israel- und Judenhasser.
Es ist verrückt. Also auch Journalismus ist völlig umgedeutet. Ja? Also ein Journalist soll sich, wie hat Hans-Joachim Friedrichs gemacht, soll sich nie mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Ja? Hm. Das ist natürlich völlig vergessen. Heute müssen alle Team sein. Das ist verrückt. Für mich hat ein Journalist aus der Vogelperspektive zu analysieren. Ja? Ich meine, vor allem, wenn es auch noch fremde Länder betrifft. Ja? Das ist ja auch noch das Verrückte, dass wir ja glauben oder dass viele Leute glauben, man muss zu allem zu allem eine Sympathie haben. Ja? Also man muss da eine Sympathie haben, da und das ist der Feind und das in Kriegen, in die man überhaupt nicht, mit denen man nichts zu tun hat. Ja, News hast du genannt. Ich verstehe gar nicht, warum News sich mit Daniel Günther gar nicht versteht. Da sind sie relativ einig. Ja? Was zum Beispiel...
Der offizielle News-Finanzierer finanziert auch Daniel Günther. Ja. Also insofern verstehen sie sich ganz gut.
Hat er jetzt
also,
wieder gespendet.
Okay. Ja, okay. Also ja, okay, insofern, ja. Aber News hat ja zum Beispiel auch den, wie ich finde, super Nahostfachmann Michael Lüders, der Geopolitik sehr gut erklären kann, den vor ein paar Wochen zum Antisemiten der Woche ernannt. Ja?
Ja.
Also das muss ich schon allein wirklich die Kategorie, sagen, das ist schon eklig.
Ja, allein diese Kategorie, was hat diese Kategorie denn da? Also ich meine, was soll das? Also Antisemit der Woche, selbstverständlich muss man und soll man über Antisemitismus berichten, wenn er irgendwo vorkommt, aber es zu institutionalisieren, heißt ja, wenn ich so eine Kategorie habe, wird es ja auch jede Woche einen Preisträger geben. Das heißt, ich finde dann
Propaganda.
Jemanden. Natürlich, es ist nichts weiter als Propaganda. Ich sage schon lange, es sind Mossad-Medien. Es ist nichts anderes als die Verlängerung der Axel Springer-Nummer über Apollo News zu News und Kontrafunk auch hinaus. Es ist nichts anderes als blanke, pure Propaganda zugunsten eben dieser Geldgeber. Und ich sage auch, die sitzen in Israel. Alles andere gibt keinen Sinn. Und es hat nichts, aber auch gar nichts mit Antisemitismus zu tun. Es ist in keiner Weise von Abneigung gegen Juden getragen. Also man muss es immer dazu erwähnen, weil es ja der Reflex ist an Vorwurf. Und die Nummer, also da sage ich jetzt mittlerweile ganz offen, da ziehe ich mir den Schuh gerne an. Also wer so dümmlich ist, da das mit Antisemitismus zu verbinden, der bitte soll es damit bringen, denn er entwertet den Begriff des Antisemitismus damit vollständig.
Stefan? Weißt du, Paul, was man auch bedenken muss, ist, vor dem 7. Oktober haben regelmäßig hunderttausende Menschen in Israel gegen Netanyahu und seine gesamte Gaza-Politik auch protestiert und demonstriert. Die wollten ihn weghaben. Er hat nach wie vor ein Strafverfahren. Trump erinnert ja jede Woche, er müsse jetzt begnadigt werden, damit er sich auf den Iran-Krieg konzentrieren kann. Es gibt eine ganz starke Opposition in Israel und auf der ganzen Welt von Menschen jüdischen Glaubens, die diesen Angriffskrieg nicht gut finden, weil sie sagen, das löst ja erst wieder eine Welle des Antisemitismus aus, weil alle in einen Topf geschmissen werden, weil jetzt die verrückten messianischen Sekten in Israel am roten Knopf sitzen und die absolute Militärmacht einsetzen. Also das zum einen und zum anderen, was Julian Reichelt hier postuliert, ist ja tatsächlich verrückt und hält ja keinem Faktencheck stand. Islamisten oder Terroristen zu bombardieren und zu liquidieren würde Deutschland nützen.
Ja, ja.
Man muss ja mal einfach die letzten Jahrzehnte ansehen. Was hat denn den Islamterrorismus groß gezüchtet? Das waren die verrückten imperialistischen geostrategischen Kriege der USA in Afghanistan, in Syrien, im Irak. Ja? Und das wird jetzt im Iran um ein Vielfaches heftiger werden, denn dort haben sie ja nicht nur irgendwelche Terroristen liquidiert, sondern da haben sie den obersten geistlichen Führer der Schiiten liquidiert, und das wäre so, wie wenn man einfach den Papst umlegen würde. Ja? Also das führt natürlich auf der ganzen Welt zu Ereignissen, die den Extremismus heranzüchten werden, und früher gab es die Invasoren, natürlich die Türkbelagerungen, gerade wir Österreicher können davon ein Lied singen, wenn wir denn etwas mit Geschichte uns beschäftigen wollen, das gab es immer. Aber es gab vor 100 Jahren keine islamistischen Terroranschläge. Wer ist schuld? Das ist eben dieses neokonservative Establishment in den USA, die diese Kriege führen, und die Vasallen und Speichel oder Eierlecker in Deutschland und Europa, die dann zum gegebenen Zeitpunkt die Grenzen aufmachen. Erinnern wir uns an Angela Merkel. Wer war denn das? Ja, die hat ja die besten Kontakte zu diesen Kreisen gehabt und bis heute noch. Die öffnen die Grenzen, die pumpen unsere Länder voll, und dann ist die Lösung, noch mehr Bomben zu schicken. Ich sage voraus, es werden auch bei uns die Fetzen fliegen. Es wird hier der Terror beginnen, ob mittels False-Flag-Operationen oder tatsächlich, weil ja die Geistlichen im Iran aufgefordert haben, jetzt muss ein Dschihad gegen alle im Westen geführt werden, die an der Seite der USA stehen. Also man hat die Büchse der Pandora geöffnet. Ich bin fertig.
Oder vielleicht auch noch aus einer ganz anderen Richtung. Einige israelische Regierungsvertreter erklären schon, dass ja die Türkei der nächste Iran sei. Hm. Und wenn man das mal sacken lässt, dann wird's doch gänzlich instabil. Wir sehen ja schon im Mittelmeer derzeit, was das für Spannung auslöst. Zypern ist ja eine Insel, die so eine Art, nicht ein Schmelztiegel, aber so ein Punkt ist, so ein Konzentrationspunkt. Da sind ja schon erste Drohnen, vermutlich der Hisbollah, eingeschlagen in der Nähe britischer Basen. Unser Trigger-Programmchef Charlie ist ja mit seinem Studio auf Zypern und hat das Ganze auch live und in Farbe miterlebt und auch die Luftalarme, die es da gibt. Zypern, eine Insel mit britischer Kolonialtradition, türkischer Nordinsel, griechischem Südteil, wird jetzt bewacht von griechischen Zerstörern, spanischen Schiffen und französischen vor dem Angriff vermeintlicher Iran-Unterstützer oder tatsächlicher oder vielleicht von Trittbrettfahrern. Und die Türkei beobachtet das auch schon mit Interesse und Spannung, während der türkische Norden die ganze Sache als Gelegenheit sieht, alte Rechnungen mit den Briten anzugehen. Also das Potenzial für Eskalation ist gigantisch oder scheint wirklich gigantisch zu sein. Und was Stefan Magnet ja auch schon, wo er darauf hinwies, das inländische Terrorpotenzial ist offensichtlich auch etwas, das sogar die EU entsprechend bewertet. Die Junge Freiheit berichtet, EU-Diplomaten warnen nun vor möglichen Migrationsbewegungen aus dem Iran. Ach was, möchte man sagen. Selbst eine Vertreibung von 10% der Bevölkerung könnte laut EU-Asylagentur eine Krise wie 2015 auslösen. Milena, da kommen dann sicherlich keine islamistischen Terroristen, wenn die jetzt vor Krieg fliehen, aber diese gigantischen Wanderungsbewegungen, die noch dazukommen, sind ja dann auch noch ein Faktor, um das Ganze immer weiter zu destabilisieren.
Ja, muss man abwarten. Du hast es richtig gesagt. Also die Leute, die aus dem Iran kommen, der Iran ist ja eine uralte Kultur, und es sind ja unglaublich viele sehr gebildete Menschen im Iran. Ja, also man darf das jetzt nicht so abtun, so nach dem Motto, das sind jetzt alles irgendwelche Leute, Ungebildete. Das kenne ich noch von früher. Also ich muss ja nicht immer alles auf dich beziehen. jedenfalls gab es ja schon mehrere Flüchtlingswellen aus dem Iran, ja, einmal nach dem Schah-Sturz und einmal, als der Schah wieder an die Macht gekommen ist, dann im Grunde später, als er dann gestürzt wurde, gab es also schon ein paar Wellen. Ich muss sagen, immer wenn ich irgendwo im Taxi saß und es war ein Iraner da drin, da konnte ich schon mehr ausrechnen, ob er Arzt war, Zahnarzt, Architekt oder sonstiges. Ja, das war immer hochinteressant. Ja, aber natürlich sollten diese Flüchtlingsströme nach Deutschland kommen, ich weiß es nicht, dann wird das natürlich zu weiteren Problem führen. Ja gut, das wissen wir ja.
Ja, und da würde ich wieder unterstellen, dass das durchaus gewollt wäre von sogenannten EU-Vertretern, die Migration ja nun strategisch als Waffe verwenden gegen gerade Westeuropa und ihr Konzept der Umvolkung da immer weiter treiben.
Du meinst, Merz hat die Eier geleckt, damit noch mehr Migranten kommen?
Ich glaube, Merz leckt Eier einfach nur, der weiß gar nicht, warum er irgendwas leckt. Dem werden Eier hingehalten, die von Angela Merkel zum Beispiel, und dann leckt er und sagt, lecker, darf ich mehr davon haben? Ich meine, das sehen wir an der Rosneft Schwednummer, auf die wir da dringend natürlich noch kommen werden, wie dann plötzlich unsere Kolonialverwalter entscheiden, dass Sanktionen gegen eine russische, böse russisch-Nazi-Raffinerie, die eben noch unbedingt verboten und auf gar keinen Fall weiter betrieben, das wird dann so kleinlaut aufgehoben, da müssen wir gleich dringend noch drüber reden, aber diese Destabilisierung, ja, dabei bleibe ich, das ist gewollt. Das ist auf EU-Ebene Teil des Plans. Dass nun gerade persische Einwanderer in Deutschland natürlich eine ganz andere Tradition und Kultur haben, ist auch klar. Die Elite, die damals floh, als bevor die Mullahs kamen, die ist ja ein riesiger Gewinn gewesen für die Gesellschaften, in die sie eingewandert sind. Du hast es selbst schon gesagt. Also das sind überwiegend gebildete und wohlhabende Menschen gewesen, die da gegangen sind, die das ja auch von außen mit Trauer und weinend begleiten. Für die ein Riesendrama, selbstverständlich. Und mit Bangen und Hoffen schauen sie nach Teheran. Aber auch von denen höre ich keine Freude darüber, dass Amerikaner jetzt Teheran bombardieren. Aber ja, das ist nur mein kleiner Ausschnitt von denen, die ich kenne, Stefan Magnet.
Vielleicht ganz kurze Ergänzung noch. Also der Unterschied ist ja, damals gab es einen innenpolitischen Streit, ja, Putsch, man weiß, CIA-Verwicklungen etc. etc. Die Leute sind dann vor dem eigenen Regime geflohen. Ja. Jetzt fliehen sie ja, weil ihr Land kaputt gebombt wird, ja, weil über 100 sanitäre Einrichtungen schon bombardiert wurden. Gleich in den ersten Tagen, am ersten Tag hat es ein Mädcheninternat erwischt, ja, unterschiedlichste Angaben, jedenfalls Dutzende tote Kinder. Also die Leute fliehen, wenn sie jetzt fliehen, und sie werden fliehen, es haben ja erste Fluchtbewegungen schon eingesetzt, ja, wenn die dann zu uns kommen, 10% wären immerhin 9 Millionen Menschen, die sich auf den Weg machen, ja, wohin denn? In der ganzen Region kann man ja nirgends hinfliehen, also gehen sie natürlich nach Europa. Wissen die Amerikaner, und das weiß Friedrich Merz ganz genau. Und wenn sie zu uns kommen, dann kommen sie ja nicht, weil sie vor dem Regime fliehen, sondern weil sie von Bomben fliehen, die wir schicken oder die wir dulden oder die vielleicht Drohnen, die von Rammstein ausgesteuert werden oder was auch immer. Sie werden uns hassen, sie werden hierher kommen, weil sie nicht anders können. Und das wird, befürchte ich, keine Bereicherung sein. Und weil Milena die Bildung im Iran angesprochen hat, ich habe es erst diese Woche nachrecherchiert, unabhängige Beobachtungen von UNESCO und Weltbank, und gerade die Weltbank ist ja nicht im Verdacht, pro-iranisch zu sein, die sprechen je nach Abschlussjahrgang pro Jahr von 50-60% Frauenanteil bei Hochschulabschlüssen. Ja. Also das liest man ja bei uns auch nie. Man sagt immer nur, die müssen sich verschleiern und am Herd kleben. Das ist mitnichten so. Wir sind einfach hier von absoluter Westpropaganda und NATO-Propaganda zugedeckt.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und deswegen würde ich sogar mich versteigen zu der Prognose, die kommen nicht nach Deutschland. Dafür sind die viel zu schlau. Also was wollen sie denn hier? Es ist eine ganz andere Art von Migration, die da anstände. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Flüchtlingsströme sind, die sich darum prügeln, in das völlig zerfallende Deutschland zu kommen und in ein Land, das, Apollonius berichtet, laut Motra-Monitor 2024/25 einem vom Bundeskriminalamt koordinierten Forschungsprojekt zur Erfassung von Radikalisierungstendenzen inzwischen 45,1% der unter 40-jährigen Muslime mit islamismusaffinen Tendenzen hat. Das dürfte das Letzte sein, was Iraner wollen, wenn sie denn tatsächlich fliehen sollten. Und auch ein Land zu erleben, das, so berichtet Apollonius weiter, in Berlin 2024 in Berlin allein, also diesem einen verlorenen Moloch, mehr Straftaten der Gewaltart hatte, als in ganz Polen begangen wurden. Man unterlässt es in dem Fall darauf hinzuweisen, wer wohl die Träger sein könnten. Ich würde viel Geld darauf setzen, dass es arabisch-muslimische sogenannte Migranten sind, die das ausmachen. Das war zumindest früher in Berlin der Fall, dass das der wesentliche Teil der Täter war. Ich würde behaupten, das ist nichts, was ein Land für Einwanderer attraktiv macht, die eben genau das haben, was Stefan Magnet sagt. Bildung und den Wunsch auf Zukunft. Aber ja, da kann ich mich auch täuschen, Milena. Vielleicht kommen die alle zu uns.
Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Soll ich Ja sagen? Ja,
nein, gerne auch Nein. Ich weiß ja nicht, wie deine Einschätzung ist.
Ja, ich habe gar nicht verstanden, ob das eine Frage ist.
Das war meine Meinung, dass ich nicht der Überzeugung bin. Ich nicht glaube, aber vielleicht hast du ja eine ganz andere dazu. Das soll ja teilweise vorkommen. Aber während man sich darüber den Kopf zerbrechen kann oder auch nicht, wenn man Milena ist, hat der Verfassungsschutz in Berlin, um nochmal zu den innenpolitischen Verfolgungen von eben solchen kritischen Meinungen zu kommen, gezeigt, dass es in Deutschland auch, ich bleibe bei meinen Lichtblick-Tendenzen, auch auf Seiten des Regimes durchaus Lichtblicke gibt, denn ihr habt es bestimmt gelesen, wie der Verfassungsschutz jetzt so arbeitet. Es ist mal wieder publik geworden. Also nicht nur, dass ja HG Maaßen klar gemacht hat oder publik gemacht hat, dass er offensichtlich auch von verdeckten Ermittlern des BKAs beobachtet wird. Jetzt ist da etwas aufgeflogen, über das Tichys Einblick schreibt, was ein Gegner wie uns, also Gegner der unseren Demokratie, ein bisschen aufatmen lässt, Melina. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Ja, habe ich.
Aber du möchtest,
soll ich es jetzt erzählen, oder
was? Das kann ich auch gerne tun, aber wenn du natürlich gar nichts mehr sagen möchtest, auch bei dem Thema.
Nein, dann aber das war vorhin keine Frage. Was ich wüsste nicht, hätte nicht gewusst, was jetzt ich jetzt darauf antworten soll.
Jetzt bist du immer noch dabei.
Soll.
Ich bin ja schon beim Verfassungsschutz, aber ich kann auch da gerne erzählen, was passiert ist. Stöhnte sie. Nicht?
Ja, mach doch. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt so im Fokus stehe. Also ob ich irgendwas wollte oder nicht wollte. Verstehst
du? Normaler willst du gelegentlich tatsächlich etwas sagen, aber ich werde es euch gern verraten. Der Verfassungsschutz nämlich hielt eine Berliner Hochschulmitarbeiterin für die Gründerin eines rechtsextremen Datingportals. Hat sie über lange Zeit beobachtet und meldete Hinweise über diesen Verdacht an die Berliner Hochschule. Die Hochschule feuerte die Dame fristlos, wie das eben gute unsere Demokratieunterstützerin so tun. Später wurde das dann korrigiert. Der Dienst, der hatte sie wohl verwechselt. Er hielt sie für die Gründerin eines antisemitischen, rassistischen und rechtsextremen Dating-Portals. Und das war sie allerdings nicht. Nun, ich frage mich tatsächlich, Milena, ich habe von diesem Dating-Portal allerdings noch nichts mitgekriegt und ich frage mich tatsächlich, wie das wohl aussieht und ob das, wie man sich das vorstellt, wenn man sich dann da einloggt, ob man bestätigen muss, Antisemit, Rassist und Rechtsextremer zu sein oder interessante Gesamtvermengung. Aber erstaunlich, wie stümperhaft die arbeiten, oder?
Ja. Also das ist wirklich erstaunlich, komplett unfähig. Ich meine, man muss doch zumindest mal recherchieren, ob die verdächtige Person wirklich die ist, die man sucht, ja? Also da heißt jemand, meinetwegen Thomas Müller, oh, wir haben einen Thomas Müller gefunden, ja. Übrigens der häufigste Name in Deutschland, ja? Ich meine, jede Schülerzeitung weiß oder jeder Redakteur einer Schülerzeitung weiß, wie das geht. Und also dieser Verfassungsschutz, und das wird ja noch schlimmer, ja, die Geheimdienste sollen ja enorm aufgestockt werden, ja, und ausgebaut. Und die neuen Mitarbeiter werden dann wahrscheinlich von denen da ausgebildet, ja, die nicht mal das Wort Recherche kennen. Aber es ist ja auch unmöglich, als das dann hochgekommen ist, rausgekommen ist. Es gab weder eine Entschuldigung, ja, des Verfassungsschutzes, so nach dem Motto, ja, wir haben festgestellt, da ist eine dritte Person, die sich ihres Namens bemächtigt hat, ne, so ungefähr. Es gab keine Wiedergutmachung, die Frau ist ihren Job los. Die Hochschule ist übrigens genauso komplett auf Linie unfähig und unmöglich. Die haben die Frau ja einfach, ohne irgendeinen Beleg, den konnte es ja nicht geben, weil sie war es ja nicht, rausgeschmissen. Ja? Also ich muss schon sagen, das ist schon ein sehr, sehr ekeliges Verhalten, auch von dieser Hochschule. Ich finde, die sollte da nicht straflos rausgehen.
Ja, ich würde eine hohe Wette darauf eingehen, dass sie da straflos rausgehen wird.
Ja, straflos nicht. Ich meine, man sollte auch über sie reden zumindest. Ja.
Ne? Ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Hochschule es war in Berlin. Aber in Berlin haben wir ja Hochschulen wie Sand. Also da ist ja Freizeitgestaltung, kannst du da studieren. Das ist ja alles offiziell Hochschule. Da bin ich ganz bei Christian Schneider, Bildung ist Betrug.
Ja, also, aber wir müssen unbedingt nochmal über den Epstein-Skandal reden heute. Den haben wir noch gar nicht gehabt.
Bitte unbedingt. Vielleicht meinst du ja, und das würde mich wahnsinnig schockieren, dass es eine erstaunliche Koinzidenz ist, dass während des kleinen Iran-Angriffs von Donald Trump da gewisse Akten rausgekommen sind. Ich ahne, du spielst darauf an.
Du meinst Philippa Siegel-Glöckner, also die deutschen Verquickungen. Es ist ja, sagen wir mal, es gab ja vorher auch schon die Frau, ich glaube, sie hieß Junkermann. Also es gab ja wenig Deutsche bisher, die in diesen Epstein-Skandal verwickelt schienen. Ja. Jetzt hat Stefan Homburg hat sich mit diesem Fall, also Frau Siegel-Glöckner, beschäftigt und hat dazu ein größeres Video gemacht, ja? Auch weil er eine E-Mail entdeckt hat, in der sich Philippa Siegel-Glöckner, die ja auch mit einem SPD-Mann verbandelt ist.
Ich glaube, die muss man mit Berater. Einem Wort erklären, Melina. Ich schätze, nicht
ja,
jeder kennt den Namen.
Ich weiß, ich versuche okay. es, ja, okay. ich versuche es, aber mach du es bitte, du hast es wahrscheinlich vor dir liegen.
Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber das ist eine Dame, die als Ökonomin firmiert und die als Vorsitzende oder als Leiterin einer NGO, einer weiteren Nichtregierungsorganisation, die nach Patrick Barb natürlich eine regierungsfinanzierte Nichtregierungsorganisation ist, die irgendwann die Agenda der SPD SPD im Wesentlichen vorantreiben soll und die der eben besagte Verbindung zu Epstein vielfach über ihre E-Mail-Kontakte nachgewiesen wurden. Aber der Name, ja, so sperrig wie er ist, war halt kein Haushaltsgegenstand bisher.
Also die hat ja auch für Deutschland den Wirecard-Zugang zum chinesischen Markt verhandelt. Ja. Also die hatte sowieso einen seltsamen Lebenslauf. Also das muss man sich wirklich mal ansehen. Hat für Tony Blair gearbeitet. In jüngsten Jahren wurde zu irgendeiner Leitbüroleiterin mit 20 und solchen Sachen. Also ist schon wieder komisch. Ne? Und diese Mail, wo sie sich dann bei der Sekretärin oder bei der Assistentin von Epstein bedankt für diesen Friseurtermin, die war dann kurz weg. Also beim amerikanischen Justizministerium nicht mehr einsehbar. Inzwischen ist sie wieder da. Allerdings ist Frau Siegel-Glöckners Name jetzt geschwärzt. Ja? Also vielleicht auf Anregung der Bundesregierung, wer weiß. Aber ich hab mir auch dieses Video von Stefan Homburg angeguckt und habe eine These entwickelt. Weil neben ganz vielen spannenden Details des Lebenslaufs finde ich ja besonders interessant, dass sie jetzt diese NGO Dezernat Zukunft hat.
So heißt die, genau.
Und die hat sich ja besonders gegen die Schuldenbremse eingesetzt. So, jetzt wurde diese NGO bis 2023 zu 97% aus dem Ausland finanziert. Also die bekommen Millionen, ne, darf man nicht vergessen. Zum Beispiel von George Soros Stiftung Open Society und anderen ausländischen Stiftungen.
So ein Zufall.
So, und jetzt habe ich mich gefragt, also genau wie Stefan Homburg sich gefragt hat, aber noch keine Antwort gegeben hat, warum sollten Stiftungen aus dem Ausland eine NGO gegen die deutsche Schuldenbremse finanzieren? Da ist meine These, es könnte mit viel Geld für die Rüstungsindustrie zusammenhängen, ja? Als Kanzler Merz ja sein Versprechen, gegen sein Versprechen die Schuldenbremse gekippt hat, ja, da war ja klar, dass ein Großteil des aufgenommenen Geldes direkt in die Rüstungsindustrie wandert. Also ich finde, es passt auch irgendwie zu Epstein, ja, und auch zu Epsteins Geschäften. Es heißt ja, dass sie platziert wurde, auch im vom BND, eventuell im Bundesfinanzministerium.
Für das sie ja mal arbeitete. Sie war ja selbst mal beim BND.
Also sagen wir mal so, die Schuldenbremse, die war ja im deutschen Grundgesetz verankert. Das war ja schon nichts Unwichtiges. Und in dem Moment, wo die gekippt ist, sind Milliarden frei geworden für nicht nur die deutsche Rüstung, weil die deutsche Rüstung ja längst in internationaler, wenn nicht US-Hand ist. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund war, diese seltsame NGO Dezernat Zukunft zu finanzieren aus dem Ausland.
Durchaus vorstellbar. Ich meinte tatsächlich vorhin auch noch einen anderen seltsamen und plötzlich unerwarteten Vorfall im Zusammenhang mit den Epstein-Akten. Denn jetzt, kurz nachdem der Iran angegriffen wurde, da veröffentlichte die amerikanische Regierung noch einen weiteren Teil der Epstein-Akten. Und da handelt es sich ausgerechnet um Epstein-Akten, die Donald Trump betreffen und die eingefordert wurden von der Öffentlichkeit. Es gibt da ja wilde Beschuldigungen einer einzelnen Ankläger, einer einzelnen Zeugin gegen Donald Trump, die allerdings ohne weitere Beweise sind, aber die in diesen Akten wohl auch vorhanden waren und deren Abwesenheit man bemerkte, weil gewisse Menschen da den Mund aufmachten. Und jetzt reichte die amerikanische Bundesregierung diese Akten nach, kurz nachdem in Teheran die ersten Bomben fielen. Aber auch das ist sicherlich nur ein Zufall. Lasst uns bei all den Zufällen nochmal auf die zufällige Wirtschaftsentwicklung Deutschlands schauen, während wir so sprechen. Der Handwerkspräsident Deutschlands, der Vorsitzende der Bundesverbands oder der Handwerkskammer, der fasste es jetzt zusammen mit einer Botschaft an die Regierung und meinte, die Hütte brennt. Der Handwerkspräsident laut Welt attackiert Regierung, laut Spitzenverbänden der Wirtschaft steuert Deutschland, Zitat, auf einen Kipppunkt zu. Es handelt sich um ein stilles Sterben der Betriebe. Und nun fordern diese mutigen Herren, die offensichtlich all das entdeckten, was Friedrich Merz so offensichtlich gerne leckt, die fordern nun ein radikales Reformieren. Ja, Stefan Magnet, ich weiß nicht, wie du siehst, aber es ist, ich finde es persönlich mutig, muss ich ganz ehrlich sagen, mit so einer offenkundigen Verpassung aller Entwicklungen so spät dann zu kommen und so zu tun, als wenn das nicht alles schon längst der Fall wäre.
Ja, also sowas kommentieren zu sollen, da geht es mir
schwierig,
wie Alice Weidel bei der Pressekonferenz diese Woche, wo Journalisten fragen, ja, was empfehlen Sie denn jetzt der Bundesregierung, dass die Endverbraucherpreise durch den Iran-Krieg jetzt nicht noch weiter steigen, sagt sie, ja, wo soll ich anfangen? Wir werden von Trottel regiert, ja, von der völlig ideologisierten Energiewende, Sprengung von Kernkraftwerken, Windräder aufstellen, Nord Stream nicht aufklären, alles Mögliche. Es ist hausgemacht, es ist ein Anlauf in den Abgrund mit Ansage. Und alleine im letzten Jahr sind über 100.000 Jobs im Industriebereich in Deutschland abgebaut worden. Die haben geschlafen, die haben alles mitgetragen, sie hätten aufstehen sollen. Ich denke, jetzt geht's Richtung Abgrund und da versuchen halt ein paar noch ein bisschen eine gute Figur zu machen. Aber ohne wirklich radikalste Reformen und radikalste Einschnitte würde auch bedeuten Gesprächsbereitschaft zu Russland. Die Russen haben ja gar kein Interesse mehr, Gas nach Europa zu liefern, hat ja Putin die Woche gesagt. Ja. Man muss hier ganz eine radikale Wende hinlegen, um im Interesse Deutschlands, im Interesse Europas, die nationalen Politiker müssten das tun, jetzt noch zu retten, was zu retten ist. Aber sie werden es nicht tun, sie können aus ihren Zwängen nicht aus. Und die Energiepreise, diese Woche klettern sie ja dann über 2 Euro beim Diesel und so weiter und so fort. Es wird weitergehen, je länger dieser Krieg dauert, dann kommen die selbstverschuldeten anderen Fehler dazu. Es benötigt ganz klar eine radikale Wende und nicht nur Lippenbekenntnisse oder irgendwelche Reförmchen.
Ja, wie groß die Chance darauf ist.
Und wenn man bedenkt, dass die Energiepreise in Deutschland sowieso schon zu den allerhöchsten gezählt haben, die ja im Grunde die Wirtschaft bereits so kaputt gemacht haben, jetzt werden die Energiepreise weiter steigen, ja? Also ich meine, das, was die Leute vielleicht nicht alle wissen, also der Benzinpreis in Deutschland wäre um die Hälfte billiger, wenn die Steuern weg wären, ja. Es sind die Hälfte sind Steuern. Und die Bundesregierung sieht jetzt auch gar keinen Grund einzugreifen, vielleicht die CO2-Steuer, also die Luftsteuer auszusetzen. Man verdient ja als Bundesregierung gerade mit. Ja? Also die Bundesregierung und Putin sind die großen, sind die großen Gewinner in dieser Energiekrise. Ja? Und diese Arroganz ist auch unfassbar. Diese Woche Bundesumweltminister Schneider wurde halt auch gefragt, ob er nicht die CO2-Steuer runtersetzen könnte, damit die Leute sich das Autofahren leisten können. Da sagt er zu dem Frager im Bundestag, fahren Sie doch ein elektrisches Auto, dann sind Sie nicht vom Benzinpreis abhängig. Also frei nach Marie Antoinette, ne? Wenn Sie kein Brot haben, sollen Sie doch Kuchen fressen. Ja, da siehst du, nein, wie Stefan sagt, es wird sich nichts tun. Ich glaube auch nicht, dass es noch irgendetwas brächte, jetzt irgendeine radikale Wende.
Nee,
weil die Unternehmen sind entweder kaputt oder sie sind gerade dabei, im Ausland ihre neuen Werke zu errichten. Das heißt, ja, bald sind die alle nicht mehr da. Ja.
Und, man sieht es ja auch daran, dass sie jetzt den Mund eben teilweise aufmachen. Also nicht nur der Handwerkspräsident jetzt, sondern auch dieser Tankstellensprecher, ne, der Sprecher des Tankstellenverbands, der in einem Bild-Interview dann sagte, das mit den Benzinpreisen in Deutschland ist reine Abzocke. Es gibt überhaupt keinen Grund
jetzt für diese. Weißt du, ja, aber die Tankstellenbesitzer sind ja die leiden, ne? Ja, die kriegen die ganze Wut ab, aber die verdienen selber 1 bis 2 Cent pro Liter, während die Bundesregierung über 1 Euro jetzt verdient.
Und wo wir beim Benzin sind, wie kann man Deutschland besser beenden oder das Thema zumindest jetzt als mit der Geschichte von PCK Schwedt? Wir haben auf diese Raffinerie in diesem Podcast ja schon vielfach und vor Jahren hingewiesen, weil PCK Schwedt im Nordosten Deutschlands 60% rund der Gegend Berlin-Brandenburg mit Benzin versorgte. Die Raffinerie wird dann hart getroffen von den aus Brüssel und Berlin kommenden Sanktionen gegen Russland. Robert Habeck trat dort auf, versprach den Mitarbeitern dort, die natürlich den Großteil der Arbeitsplätze da in der Gegend ausmachten, dass das alles gerettet werden würde. Der Staat würde helfen. Dann hat der Staat enteignet. Dann ist der Staat eingetreten und hat seine Sanktionen immer weiter fester gezurrt. Nun, im Nachgang des Eierbesuchs von Friedrich Merz in Washington, da teilen dann staatsnahe Medien ganz klein und in Nebensätzen mit, dass die USA nun angewiesen hätten, dass diese Rosneft-Raffinerie ausgenommen wird von den Sanktionen gegen Russland. Die Berliner Zeitung titelt PCK Schwedt gerettet, USA befreien Rosneft Deutschland von Sanktionen. Da wundert es mich doch irgendwie, Stefan Magnet, dass keinem, aber auch keinem irgendwie die Frage in den Sinn kommt, wie kann denn ein anderes Land, ein angeblich souveränes Land, da derartig dirigieren, dass Sanktionen auf fremdem Staatsgebiet aufgehoben werden. Also vielleicht bin ja nur ich das, aber es wirkt so ein bisschen wie die Verletzung des Konzepts souveräner Nationen, oder?
Ja, ich glaube, das wird uns jetzt eine neue Sondersendung eröffnen, nämlich die Souveränität Deutschlands. Und das ist tatsächlich die Frage. Ich meine, gerade in diesem Krieg sieht man ja, wieder einmal, deswegen ist dieser Krieg auch ein Augenöffner für Leute, die sehen wollen, wie die Fäden zusammenlaufen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass in Deutschland ja noch unzählige Militärbasen der USA stehen, kostet dem Steuerzahler über 100 Millionen Steuergeld jedes Jahr. ja, Deutschland ist nicht frei in seinen Entscheidungen. Das macht die ganze EU kaputt, die ja alle dranhängen. Deutschland ist ja das wichtigste, finanzstärkste Land. Und ja, wenn diese Frage nicht aufgearbeitet wird, wird es immer so weitergehen. Es wird immer mehr zur Clown-Union und es wird immer mehr zur Orwellschen Verdrehung werden. Alles steht Kopf, und einer der Hauptgründe ist, weil diese Politiker sich auch bewusst sind, dass sie keine eigenen Entscheidungen treffen können und dürfen.
Tja. Ja, und weißt du was? Die deutsche Regierung hat gerade weitere 200 Millionen Euro für die Ukraine freigegeben.
Ja,
also
sicher.
So viel zu eigenen Problemen.
Man hat übrigens auch eine Begründung für diese Maßnahme, der PCK-Schwedt-Befreiung durch Amerika auf deutschem Boden. Damit sei jetzt die Versorgung der NATO-Ostflanke gesichert. Ne? Ihr versteht, zwinker, zwinker. Das ist natürlich alles, ja, das ergibt alles Sinn, wenn man nur Doppeldenk richtig betreiben kann. Und ihr Lieben, nichts könnte passender sein, um das einzuläuten, was ich schon so oft sagen musste. Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Nur wir selbst können es sein, die unser Land von den Syndikaten der EU, der NATO oder der Vereinten Nationen befreit und sie samt unserer Kolonialherren aus den USA aus dem Land jagt. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Stefan Magnet und Milena Preradovic. Das war Nummer 232 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.
Free audio post-production by Alphonic.com.